soll auch unter Christen ab und zu Miesepeter geben in diesen festlichen Tagen, die sagen, das ist alles doch nicht nötig, dass man jetzt noch so viel Feste feiert. Es ist doch eigentlich im Glauben immer so, dass wir auf das Kommen Jesu warten dürfen. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich freue an diesen Festen, und es ist doch etwas Besonderes auch um diese Adventszeit, dass wir uns sammeln dürfen in der ganzen Freude, Jesus Christus will bei uns Einzug halten. Und das wünsche ich Ihnen auch gerade jetzt in diesem Adventssonntag, dass Sie Zeit und Stille finden für diese großen Zusagen unseres Herrn. Und nun wollen wir miteinander singen, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Vom Lied 10, die Verse 1, 4 und 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da sitzen, im Finstern scheint es helle. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, das ist bei uns allen oft so, dass wir wie im Dunkeln sitzen. Es sind so viel traurige und erschütternde Dinge, die uns immer wieder den Mut sinken lassen. Und dann versagen wir und trauern über unsere eigene Unfähigkeit. Und auch in unserem Glaubensleben sind wir so oft niedergeschlagen, weil wir deine Gebote nicht halten und weil gar nichts sichtbar wird von dem neuen Leben mit dir. Und da wollen wir heute, dass du bei uns Einzug hältst. und dass du kommst und dass du der Herr unseres Lebens wieder werdest. Wir wollen uns öffnen für dein Kommen und dann kannst du uns aufrichten, hineinnehmen in deine große Herrschaft. Du kannst aus unserem Leben etwas Neues und Großes machen. Du kannst den Schmutz wegnehmen und uns ganz reinigen. Und du kannst auch die Traurigkeit wegnehmen. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du zu uns kommst, durch dein Wort mit jedem redest. Und du weißt auch, was jeder von uns heute Morgen braucht. Gib du, dass jeder von uns eine Begegnung hat mit dir und dass dein Wort für uns alle lebendig wird. Und dass wir uns öffnen für dein Kommen. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Amen. An diesen Adventssonntagen erinnern wir uns auch, dass Jesus am Ende der Zeit wiederkommen wird. Und ich lese deshalb aus der Offenbarung des Johannes aus dem ersten Kapitel. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten, und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern vor Gott seinem Vater gemacht hat, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und darum werden alle Völker der Erde klagen, ja, Amen, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wir haben in unseren Adventsliedern so einen großen Schatz und ein besonders schönes Adventslied ist von Paul Gerhardt in unserem württembergischen Anhang, warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn, 402. In allen diesen Versen wird das durchgezogen bis hin zu der großen Bewahrung Gottes, wie er seines Himmels güldene Decke über sie spannt und sie geborgen macht in seinem Frieden und wie er all die belastende Vergangenheit dann auslöscht, heißt es im 7. Vers. Wir singen von diesem Lied 402, die Verse 2, 3, 6 und 7. Schon dieses Lied hätte ihr Kommen heute Morgen zum Gottesdienst gelohnt. Wissen Sie, es kommt im Glauben auf gar nichts anderes drauf an, als dass Sie sich öffnen für das Kommen Jesu. Und er bringt all das mit, was in unserem Leben an Veränderungen nötig wird. Das geschieht durch ihn. Sie brauchen sich nur vertrauensvoll einfach ihm öffnen und ihn einziehen lassen. Und dann sind sie bewahrt und behütet. Dann sind sie unter seinem Schutz. Und dann ist das Böse ausgelöscht durch seine Vergebung. Wir haben heute einen Predigtext aus 4. Mose 24, Vers 17. Ich hoffe, dass Sie eine dieser Bibeln gegriffen haben und mitlesen können, besonders wenn wir auch Worte einmal der Predigt zugrunde legen wollen, die sonst nicht in unseren Predigtexten behandelt werden. Eine Adventsverheißung aus dem Alten Testament, 4. Mose 24, Vers 17. Ich fange in der zweiten Hälfte von Vers 15 schon an, die Einleitung dieses Wortes. Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht, und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn. Dieses ihn steht ganz unbestimmt da, so wie er es nur viele Jahrhunderte vorher sehen kann. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Herr, mach uns deine Adventsversprechungen groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Adventstage und die Weihnachtstage müssen als Festtage richtig gestaltet werden. Ich weiß, wie viel Mühe Sie darauf verwenden und manche meinen, das sei vielleicht doch nicht ganz so wichtig. Nein, nein, nicht weil wir Rummel machen wollen, sondern weil das zu den großen Eindrücken gehört, dass unser Herr auch in Festen zu uns reden will. Viel, viel Mühe ist nötig, viel muss besorgt werden, manche Gänge sind noch zu erledigen und bei Ihnen sitzt das sicher auch schon so wie eine Last. Diesmal ist es besonders knapp vom 4. Advent bis zum Heiligen Abend und dann drängt alles zusammen. Darum möchte ich Ihnen heute das Wichtigste sagen. Das größte Fest kann man gar nicht machen. Dieses Fest wird uns gemacht. Wir können gar nichts dazu tun, wir können es gar nicht bereiten. Es wird für uns bereitet. Man kann nur aufhorchen, man kann nur hinschauen und dann können wir staunen, was da geschieht. Und das wäre nur schlimm, wenn in der Fülle unserer Vorbereitungen wir dafür keine Zeit mehr hätten, hinzuschauen, hinzuhorchen auf das, was uns da bereitet wird. Und da bin ich froh, dass ich Ihnen das heute zeigen kann an einem Wort aus dem Alten Testament. Vielleicht haben Sie auch ein Vorurteil, dass gerade etwa das 4. Buch Mose ein doch recht trockenes Buch sei, mit vielen Gesetzesvorschriften und das man ja gemeinhin in seiner Bibellese überschlägt. Und da finden wir diesen Abschnitt. Es spielt in einer Zeit schwerer, kriegerischer Auseinandersetzung. Das Volk Israel war aus Ägypten gezogen und hat sich 42 Jahre durch die Wüste gequält, durch diese brutale Hitze, durch diese endlose Weite der Steinwüste, durstig, hungernd. Die Eltern haben das Schreien der Kinder in ihren Ohren und sie können doch nicht viel tun. Und doch eine Geschichte der wunderbaren Durchhilfen Gottes. Und nun steht Israel an der Grenze zum verheißenen Land und will einziehen ins gelobte Land. Aber der Weg ist versperrt durch Königreiche, die dem Volk Israel keinen Durchzug gestatten. Da ist das Königreich der Moabiter. Das kennen Sie später durch die Ruth, Naemi, Moabiterreich mit einem König Balak. Und er weiß, dieses Volk Israel trägt mit sich einen Segen Gottes. Das spürt er als Heide. Und er überlegt sich, wie er das Volk Israel stoppen kann, damit es nicht durch sein Land durchzieht. Und er bestellt einen gottesfürchtigen Mann, den Bileam, einen Beter, einen Mann, der sich öffnet für die Stimme Gottes. Und er verlangt von diesem Bileam, geh du hin und fluche Israel. Das erkennt der Heide, wenn Israel geflucht wird. Wenn nicht mehr der Segen Gottes über ihm steht, dann sind sie wehrlos, dann sind sie schwach, dann werden sie in der Wüste zugrunde gehen, dann wird die Bedrohung meines Landes vorüber sein. Und der Bileam will mitmachen. Wahrscheinlich wurde er auch noch tüchtig bezahlt von dem König Balak. Und dann ging er hin und will fluchen. Und Sie wissen doch, wie die Geschichte ausging. Gott wehrt diesem Bileam zum Fluchen. Und er sagt, nein, tu es nicht. Und der Bileam, der war ein bisschen stur, das gibt es ja auch bei gläubigen Menschen, dass man sich verrannt hat in seinen Weg und Gott muss manchmal ganz hart ansetzen. Wissen Sie, wie es Gott da gemacht hat? Dass sein Reittier, die Eselin, ihn in einem engen Hohlweg an die Wand gequetscht hat, bis er seinen Fuß eingeklemmt hat. Dann hat die Eselin verschlagen, hat gesagt, blöder Esel, nicht klemmst du meinen Fuß ein. Bis plötzlich die Eselin redet und sagt, was schlägst du mich? Weißt du nicht, dass Gott dir den Weg versperrt? Du bist auf einem falschen Weg. Und nur dadurch kommt Bileam zur Klarheit und weiß, ich darf nur tun, was mir der Herr heißt. Und dann steht er hin und spricht dreimal über Israel, das sich unten in der Wüste gelagert hat. Er steht oben auf den Bergen Moabs. Ein großes Segenswort. Und nach dem dritten Mal, dreimal hat's Balak nochmal probiert, den Bileam umzustimmen. Da schlägt der König Balak, er grimmt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, ja zu was habe ich dich denn herbestellt? Du kannst doch nicht hier oben stehen und das Volk Israel segnen. Ich habe dich doch zum Fluchen bestellt. Und dann sagt Bileam, wenn du mir ganze Häuser voll Gold geben würdest, ich kann nur reden, was der Herr mir aufträgt. Und ich sehe über diesem Volk schon, und jetzt kommt die Adventsweisung, ich sehe den aufgehenden Stern, ich sehe den Kometen, und dann soll ich fluchen, was denkst du denn? Da ist doch alles verwandelt. Jetzt wollte ich, dass Sie genauso wie Bileam sagen müssen, seitdem ich dieses Leuchten dieses Sternes gesehen habe, ist auch mein Leben völlig anders. Eigentlich wollte ich auch fluchen. Eigentlich wollte ich schimpfen und bruddeln in diesen Tagen, aber jetzt bin ich voll Freude und ich bin ein Adventsbote Jesu. Und wenn mir einer Häuser voll Gold und Silber geben würde, was soll mich's noch beeindrucken? Ich will weiterreden von dem Großen, das da kommt. Paulus sagt einmal, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Da fragt man sich als Mann des 20. Jahrhunderts, was ist denn die Lindigkeit? Ich meine, das ist Lindigkeit. Da, wo man schimpfen und pruddeln wollte, man plötzlich segnen muss. Ich wollte, dass Sie so in diesen Adventstagen drinstehen, nicht auch als überarbeitete Mütter und abgeschaffte Väter und im Berufsleben Menschen, die an Stress kaputt gehen, sondern als jemand, der den Stern aufgehen sieht und der segnen muss, dass die Menschen um Sie her es spüren und erfahren, hier ist einer, der weiß, dass hier die große Freude angebrochen ist. Dieses Bild von dem aufgehenden Kometen oder dem aufgehenden Stern, das Bileam hier beschreibt, ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Das ist ganz am Ende der Bibel noch einmal aufgenommen. Das letzte Kapitel der Bibel in der Offenbarung 22, wo Jesus sagt, ich bin der helle Morgenstern. Das ist der Grund, dass wir in diesen Tagen Lindigkeit ausstrahlen wollen, mitten in dieser hektischen und bewegten Zeit. Und nun will ich das Ihnen in 5 Deutungen entfalten, was das mit dem Stern ist. Wollen wir mal probieren, ob Sie auch 5 Dinge behalten können. Das erste, was ich Ihnen zeigen will, ist der Stern, der in der Nacht leuchtet.
Der Stern, der in der Nacht leuchtet, das ist eine Deutung dieses großen Bildes. Man steht draußen in der Nacht. Nacht ist immer etwas Unheimliches. Nacht hat etwas Grauenvolles an sich. Aber ich muss sagen, ich bin schon oft stehen geblieben, wenn man den gestirnten Himmel über sich hat und plötzlich war man eingefangen von der Größe und Schönheit der weiten Welt. Diese Sterne am Himmel können das Grauen der Nacht verdecken, überstrahlen. Ein kleines Licht in der Nacht ist ein ganz großes Wunder. So grauenvoll die Nacht war, so heimelig, so gemütlich ist das eine Licht, das leuchtet. Das empfinden wir jetzt ja auch in diesen Adventstagen, wenn wir am dunklen Abend uns an den Tisch setzen und eine Kerze anzünden und dann dieses eine schwache Lichterkerzenflamme inmitten der dunklen Nacht. Das will uns Biliam zeigen. Das Kommen Jesu ist wie das Leuchten in der Nacht, das Strahlen eines großen Lichtes. Und jetzt wollen Sie eine Deutung haben, was das bedeutet. Dass Menschen in ihrer Traurigkeit, trauernde Menschen vor der Macht des Todes, das Licht leuchten sehen, weil Jesus Worte ewigen Lebens spricht, von der Auferstehung und vom besiegten Tod. Es ist gut so, dass in unserem Leben oft auch aus unserem Gewissen heraus das Grauen spricht und wir spüren die vielen Dinge, die in unserem Leben von uns verkehrt angepackt wurden. Und dann leuchtet plötzlich dieses Licht in der dunklen Nacht, wo man angefochten ist und immer wieder denkt, das ist doch alles falsch, was gewesen ist. Und dann leuchtet das Licht, das Jesus ihnen zuspricht. Mein Blut macht dich frei von aller Schuld. Das Licht, das leuchtet in der Dunkelheit. Und plötzlich ist die Dunkelheit gar nicht mehr da, sondern das Licht wird immer größer, immer wunderbarer. In der Angst vor der Zukunft, wo man nicht weiß, was kommt, wie geht das weiter, diese dunkle Sache, vor der ich stehe? Wie viele Menschen sitzen unter uns, die unter der Krankheit leiden? Diese Fessel der Not. Und dann ist es nur das eine Licht, das Jesus leuchten lässt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Er geht mit durch die Nacht. Und dann wird es plötzlich ganz hell vor uns, ganz hell. Kennen doch diese Geschichte, wie dieses Lied entstanden ist, wie schön leuchtet der Morgenstern, das Lied von Philipp Nicolai, das zu den größten Chorälen unseres Gesangbuchs gehört. In jener Nacht, als draußen auf den Straßen keine Ruhe einkehrte, weil man immer wieder diese Karren hörte, die die Pestleichen hinausfuhren und das große Sterben umging, da hat Philipp Nicolai sich hingesetzt in Unna und dieses Lied geschrieben. Wie schön leuchtet uns der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn uns herrlich aufgegangen. Sie sehen dieses Leuchten des Sternes erst richtig, wenn Sie jetzt Ihre Traurigkeit, Ihre Dunkelheit, Ihre Depression, Ihre Verzweiflung nehmen und sagen, mich meinst du ja, in meiner Dunkelheit willst du leuchten, lass dein Wort jetzt helle scheinen, auch bei mir. Und da werden uns in diesen Adventstagen die Worte der Propheten so groß, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Sehen Sie dieses Licht? Biliam hat's gesehen, damals schon Jahrhunderte vorher. Und nun darf das bei Ihnen geschehen, dass Jesus mitten in der Dunkelheit Ihres Lebens sein Licht leuchten lässt. Er hat sie lieb und er kommt ihnen ganz nahe und er redet zu ihnen durch sein Wort. Das Zweite, dieser aufgehende Komet ist eine Orientierung für Verirrte. Wie einst die Pioniere im Westen Amerikas oder die Entdecker durch Afrika reisten, da konnten sie sich nur orientieren an den Gestirnen über sich. Und sie kannten sich ganz genau aus und sie wussten, wo der Polarstern steht. Und dann haben sie genau sich orientiert an ihren Sternbildern und dann wussten sie, wo ihre Richtung weitergeht. Das ist gar nicht überraschend, dass in unserem Leben auch manchmal die Orientierung ganz schwer ist. Was soll man denn tun? Ich habe auch Sorge, dass viele Christen sich heute einfach an Menschen anlehnen. Das Schlimmste ist ja, wenn man einfach mit der Zeitmeinung geht und sich einfach so benimmt wie die anderen Leute auch und sagt, das mache ich so, wie es alle Menschen tun. Das ist nicht richtig, aber schlimm ist es auch, wenn sie einen frommen Menschen kopieren. Das ist noch gar nicht wahr, ob das für sie auch die richtige Wegweisung ihres Lebens ist. Und da bin ich froh an diesem wunderbaren Adventsbilder. Aufgehende Stern, eine Orientierung für Verirrte. Wenn Sie in Ihren Lebensentscheidungen immer wieder zurückfragen können, wo ist der Stern, wo ist Jesus Christus mir zur Orientierung und was bedeutet das für mich, fällen Sie bitte auch keine ganz alltägliche Entscheidung, ohne sie nicht immer wieder zurückzuführen auf Ihre Grundorientierung von Jesus Christus her. Dass Sie Ihre Berufsentscheidungen, Ihre Lebensentscheidungen von dort her fällen. Was ist in meinem Leben wichtig? Und das ist dann wunderbar, wenn ein Wanderer durch die Nacht ein bisschen mutlos war, es war Nebel um ihn und plötzlich reißt der Nebel auf und er sieht den Himmel über sich und er sieht die Sterne und er kann sich wieder orientieren, er weiß, da geht mein Weg lang. Einer, der draußen in einem Seesturm mit seinem Schiff unterwegs war, und dann auf einmal wieder die Sterne sieht und sich orientieren kann, seinen Sextanten ausrichtet. Wenn Sie so in Ihren Lebensentscheidungen sagen können, ich bin so ruhig, auch durch dieses bewegte 20. Jahrhundert hindurch, führt mich mein Herr. Dieser Stern leuchtet und ich habe Orientierung, ich habe sein Wort und seine Gebote und seine Weisungen und die erhellen mir meinen Weg wie ein Licht vor mir in der dunklen Nacht, dass ich meinen Weg sehen kann und nicht strauchle. In der Bibel wird auch das Wort Stern von daher gebraucht als ein Chiffrename, als einen solchen Gleichnisname für Lehrer. Heute ist auch unter Christen dies eine gewisse Gefahr, dass man das Lehramt nicht mehr ernst nimmt. Es wird immer stärker betont, das Gefühl. Und man sagt, ich spüre das in meinem Glaubensleben. Das ist schön, wenn Sie in Ihrem Glauben etwas spüren und empfinden. Wir sind ja alle etwas unterentwickelt durch die zurückliegenden Jahrzehnte, wo das Gefühl fast ausgeblendet war aus unserem Glaubensleben. Aber jetzt kommt eine Überfülle von Gefühl, fast eine enthusiastische, schwärmerische Welle des Gefühls. Und da ist so wichtig, dass Sie Lehre haben, ganz nüchterne Überlegung aus der Bibel heraus, dass Sie sagen können, das ist richtig, das ist der Weg, den der Herr mich weist, das ist heute richtig für das Zusammenleben von Menschen in der Ehe, das ist heute wichtig für die Aufgaben in der Nächstenliebe. Von dort her habe ich aus der Bibel Orientierung. Die Lehrer werden als Sterne bezeichnet in der Bibel, in Daniel 8 und an anderen Stellen als ein Bild, wie man von dort her sich Orientierung holen kann in der verirrten Welt. Oder im ersten Petrusbrief wird das Bild auch noch einmal aufgegriffen und dort wird gesagt, dass jedes Wort Gottes uns wie so ein Morgenstern werden kann, bis der helle Schein aufgehe in unseren Herzen. Dass man da in der dunklen Nacht und in der Ratlosigkeit und in allem Fragen Orientierung bekommt. Das ist ganz gewiss, dass Sie aus der Bibel heraus Klarheit bekommen. Klarheit durch diesen Stern, der leuchtet. Orientierung gibt in der dunklen Nacht. Und dann kommt drittens ein Markenzeichen. Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich auch dieses Bild noch ein wenig ausdeute. Wie kann man das in Stuttgart anders als den guten Stern auf allen Straßen? Da hat Biliam sicher noch nicht dran gedacht, aber ich darf es doch wenigstens tun, wenn hier Biliam den aufgehenden Stern noch einmal sieht, der ihn ganz verwandelt und dann wird mir Biliam ganz groß. Da steht dieser König Balak da und sagt, bist du denn verrückt, du musst doch fluchen. Und dann sagt der Biliam, egal was du bezahlst, Häuser voll Silber und Gold, ich will sie nicht mehr haben. Wie kann ein Mensch überhaupt so frei werden, dass er sagt, mich interessieren die Schätze dieser Welt gar nicht mehr? Das wünsche ich bei Ihnen, dass Ihr Glaube nicht nur ein Muss ist, sondern dass Sie aus freudigem Bejahen sagen können, ich gehe den Weg des Glaubens. Und das ist mir gar kein Verzicht oder die Gebote, das wird mir gar nicht schwer. Oder den Willen Gottes zu erfüllen, das ist gar kein Opfer. Ich tue das doch gerne. Da sieht Biliam den guten Stern auf allen Straßen und weiß, dieser Stern geht mir voraus. Und er sieht den Wüstenzug des Volkes Israel und sagt, das sind die eigentlich Reichen. Und der Balak, der König von Moab, ist der ärmste Tropf, den man nur bemitleiden kann, inmitten seinen Geldhäufen, da er da sitzt. Aber er hat nicht diesen Stern, der vorangeht. Es mag sein, dass die Führungen der Gläubigen durch diese Welt einem Wüstenzug ähneln, aber dieser Stern geht voraus und leitet und leuchtet. Und darum sind es Segenswege. Und wir brauchen dann gar nie die Gemeinde Gottes zu bemitleiden. Wir brauchen auch nicht so machen, als ob es immer Wege der Herrlichkeit wären und des Sonnenscheins. Es sind oft Wege durch die Nacht, die uns daher führt. Aber sein Stern geht voran und leuchtet und strahlt. Der gute Stern auf allen Straßen, dass ich sagen könnte, ich ziehe meine Straße fröhlich, er geht mit mir. Ich bin behütet und bewahrt durch ihn. Sie haben es vorhin gemerkt, wie dieser Vers mir so gefällt, wie er seines Himmels güldene Decke über uns spannt und seine Engel uns zur Seite stellt. Und dann gehen sie von hier, von diesem kleinen Kirchlein wieder hinweg und sind fröhlich, weil sie wissen, der Stern geht mir voran, der Stern geht mit mir. In seinem Namen gehen wir. Viertens, dieser Stern bedeutet einen großen Einfluss. Keine Sorge, ich bin nicht der Meinung, dass die Sternbilder für unser Leben einen Einfluss haben. Ich bin bestimmt nicht astrologisch verseucht oder gar horoskopsüchtig. Das ist ein Aberglaube, dem wir Christen nicht anhängen, als ob die Sternbilder einen Einfluss hätten auf unser Leben. Ganz gewiss nicht. Das ist für uns so uninteressant wie alles Mögliche, was geredet werden kann. Aber es gibt Sternbilder, die das Zeichen darstellen des Frühjahrs, des Herbstes. Der Sternenhimmel verändert sich. Und für uns ist dieser aufgehende Stern, den Biliam dort am Himmel sieht, ein Zeichen für dieses Neue, was jetzt angebrochen ist in Jesus. Er sagt, das Zepter wird aufgehen. Mit diesem Stern, mit diesem Kometen, der am Himmel erscheint, ist eine neue Herrschaft verbunden. Das ist was ganz anderes, als was sonst behauptet wird über die Sterne. Es will uns daran erinnern, dass Jesus Christus einen wichtigen Einfluss ausüben will auf unser Leben. Nun macht er das nicht einfach, gleichsam zwangsweise, sondern das ist ein Aufruf an uns. Dieses Fest wird bereitet. Er will jetzt in unserem Leben herrschen. Und wieder kommt das gleiche Wort, das wir schon am letzten Sonntag hatten, das Wort vom Zepter und von der Herrschaft. So schlicht und armselig auch heute das Evangelium verkündigt wird, so mächtig ist doch der König, der in ihrem Leben heute Einzug halten will. Er ist so stark, dass er die ganzen Bastionen der Finsternis niederreißen kann. Er ist gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Er kann Menschen frei machen, die an Süchte gebunden sind. Er kann sie frei machen von bösen Gedanken. Er kann sie frei machen von der Bitterkeit. Er kann diesen Hass auslöschen und kann in diesen Tagen unser ganzes Leben verwandeln, weil er die Herrschaft mitbringt. Und weil dieser Stern, den Biliam sieht, die Herrschaft mit sich bringt. Es ist nicht nur eine Herrschaft über uns, sondern gleichsam die Weltherrschaft. Wir sehen ihn schon als den großen König der ganzen Welt, den Wiederkommenden am Ende der Tage. Und das macht uns dann so mutig und zuversichtlich und so fröhlich. Der große, starke Herr will bei uns einkehren. Und noch das Fünfte, jetzt weiß ich doch nicht, ob Sie alle fünf behalten können, der Stern in der dunklen Nacht, die Orientierung für Verirrte, das Markenzeichen, der große Einfluss und das Ende aller weltlichen Größe. In meinem Bibellesen habe ich es bisher auch immer so gehalten, dass ich dann diese harten Worte ein wenig überlesen habe, wenn es da heißt, er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Ach, das ist doch alttestamentlich, habe ich bisher immer gedacht und habe schnell weitergelesen, bis ich zu den schönen Trostworten wieder kam. Und ich habe auch ein Stück Versuchung gehabt, Ihnen jetzt nur die erste Hälfte, die schöne Hälfte auszulegen. Aber wenn man es genau ansieht, das ist ganz wichtig zu hören. Stimmt das wirklich, dass Jesus die Schädel zertrümmert und die Scheitel zerschmettert? Was ist denn da los? Das heißt doch nur, dass vor dem Kommen Jesu, dem kleinen Kind von Bethlehem, ein Herodes der Große daneben zugrunde geht. Er verfällt dem grässlichen Kindermord. Die Großen der Weltgeschichte werden über dem Kommen Jesu zu Gerichteten. Sie richten sich selber. Jesus nimmt kein Schwert in die Hand. Und die stolzen Leute, die dastehen um ihn herum, bis hin zu den Frommen, die sich einbilden, sie könnten ohne Jesus ihr Leben meistern, sie werden zu lächerlichen Randfiguren, die an Jesus scheitern. Und wie sie ihn dem Tod überantworten, ist er, der aus dem Grabe aufersteht. Das erinnert uns daran, dass man an Jesus Christus auch zerscheitern kann. Es ist gar nicht so, dass man in diesen Adventstagen nur die frohe Botschaft verkündigt, komm, er will bei dir einkehren, sondern auch, du kannst an ihm zugrunde gehen, du kannst an ihm verzweifeln. Wenn ich diese Botschaft nicht annehme, wo ich sie nicht haben will, wo ich ihn nicht in meinem Herzen aufnehmen will, da leuchtet hell der Stern am Himmel, der Morgenstern eines neuen Tages und die Werke der Nacht liegen weit zurück. Über einer Welt, die sich so wichtig nimmt, ist schon das Todesurteil gesprochen. Die Söhne Seths, das sind alle Menschen der Nachkommenschaft Noahs, zu denen wir auch gehören. Sie werden alle vergehen. Und nur der Morgenstern wird bleiben und die, die ihm gehören und die in seinem Lichte stehen. Amen. Und nun singen wir, die Nacht ist vorgedrungen, Lied 14, die Verse 1, 3 und 4.
Wir wollen beten. Herr, wir haben oft Licht in unsere Dunkelheit hinein gewünscht und gesucht. Wir haben gehofft, als ob die Dunkelheit, die uns so belastet, von allein zerreißt. Wir haben gehofft, dass Menschen uns Licht geben könnten. Wir haben auf Zufälle gewartet. Aber du bist allein der helle Morgenstern, der unsere Leiden und unsere Pein verdrängen kann. Du bist allein der, der uns mitten in dem, was uns belastet und bedrückt, fröhlich machen kann. Wir möchten dich bitten, dass wir alle dies erfahren durch dein Reden mit uns in diesen Adventstagen und durch dein Nachgehen. Herr, sprich du so zu uns, dass wir dieses helle Licht erfahren. Und wir bitten dich jetzt auch für die vielen, die krank sind, die schwermütig sind, die keine Hoffnung haben, die suchen nach dem Sinn des Lebens. Du kannst ihnen mitten in der Dunkelheit dieser Welt dein Licht leuchten lassen. Und gebrauche uns dazu, wenn wir in diesen Tagen hin und her Grüße austauschen, dass wir anderen Menschen weitersagen können von deinem großen Kommen und von der Klarheit, die du mit dir bringst. Gebrauche uns dazu, dass wir Seelsorger an anderen Menschen werden und sie zum Glauben an dich führen. Wir wollen dich auch bitten für unsere Welt in ihrer ganzen Dunkelheit, für all dies Kämpfen und Leiden und Hungern der Menschen, für dieses große Unrecht, das hin und her geschieht. Lass du da mittendrin dein Evangelium, das helle Licht sein für viele Menschen. Und zeige auch uns, wie wir Zeichen deiner Liebe setzen dürfen, dass wir damit Zeugnis ablegen von dir, dem hellen Morgenstern, und Hoffnung geben für Menschen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir, zieht sich durch unseren Gottesdienst hindurch, das Singen auch von dem Morgenstern. Wir singen noch einen Adventsvers von dem Morgenstern, vom Lied 8, den Vers 3. Um uns her, um unser kleines Kirchlein, wohnen viele Menschen. Wir wollen diese Leute alle einladen zu unseren Gottesdiensten. Wir lassen deshalb noch einmal einen Gemeindebrief hinausgehen. Darf ich die Auswärtigen unter Ihnen auch einmal ansprechen? Uns freut es sehr, dass Sie teilnehmen. Sie sind uns immer willkommen Und wir nehmen sie sogar so voll, dass sie mithelfen dürfen, wenn wir jetzt zum Beispiel austragen. Wir haben eine ganze Reihe kleiner Bezirke, oft nur mit 6, 7 Familien, aber wo wir niemand haben, der dorthin geht. Und vielleicht können Sie für einmal das übernehmen, jetzt in diesen Adventstagen hinzugehen zu den Menschen und sie grüßen. Wir haben einen ganz einfachen Brief gemacht, wo unsere Gottesdienste vermerkt sind, ein paar persönliche Worte, und haben eine Zeitung beigelegt, das Wichtigste. Die ist aktuell aufgemacht, im Bild-Zeitungsstil, wo aber auch weihnachtliche Gedanken drin sind. Und da wollen wir die Menschen daraufhin ansprechen und einladen. Wir wären dankbar, wenn Sie uns da helfen könnten. Und dann denken Sie nicht, hier sitzen so viele, hier sind sehr viele, die wollen nur zuhören. Aber wir warten auf die paar, die uns auch helfen, damit wir hier in diesem Gemeindebezirk missionarisch aktiv sein können. Ich möchte auch nicht die ansprechen, die in vielen Verpflichtungen stehen und schon viele Dienste haben, sondern gerade die, die sich auch sonst nicht so richtig hineingenommen fühlen in die Gemeinschaft. Wir nehmen sie mit hinein in eine Dienstgemeinschaft. Drüben im unteren Saal liegen die Gemeindebriefe auch für die Gemeindediensthelfer. Und der Herr Werner wird wahrscheinlich drüben sein und Ihnen dann zeigen können, welche Bezirke unbesetzt sind. Seit vielen Jahren arbeite ich in einem Nachrichtendienst mit, der Nachrichten aus der evangelischen Welt sammelt. Seit 7 Jahren gibt es dieses IDEA, einen Pressedienst, der nun eine wichtige Übersicht bietet über das, was im Reiche Gottes geschieht. Das ist der Informationsdienst der evangelischen Allianz IDEA. Ich wollte Sie heute einmal darauf hinweisen, weil auch im Gemeindeblatt eine Annonce war, er hat nun eine weite Resonanz gefunden, das hat sehr viel zunehmend Bezieher in großer Zahl. Das ist jetzt nur für die Leute, die sich wirklich für die Geschehnisse im Reiche Gottes interessieren, wöchentliche Nachrichten auf 16 Seiten mit Kommentierung. Ich habe wieder hinten, wo der Herr Kuhn sitzt, hier im Mittelgang am Fenster hinten, habe ich diese ein paar Probenummern hingelegt, wer die einmal mitnehmen will. Sie können auch durch die Annonce im Gemeindeplatz sich kostenlos ein Exemplar kommen lassen. Das kostet 7,90 Mark im Monat, ist also wöchentlich ein Nachrichtendienst mit Übersicht, mit den aktuellsten Dingen, die in der evangelischen Welt auch weltweit geschehen. Darauf wollte ich Sie einmal hinweisen. Dann nicht auf unserem Notizenzettel steht etwas, was wir jetzt noch eingeplant haben. Wir wollten auch einen missionarischen Vorstoß machen in diesen Adventstagen. Wir haben uns immer überlegt, an so einem langen Samstag auf die Fußgängerzone oder sowas zu gehen mit den Posaunen. Nun ist freundlicherweise uns das gelungen, dass wir in die große Bahnhofshalle dürfen. Und zwar am letzten langen Samstag, das ist der 22. Dezember, der Samstag vor dem 4. Advent, abends zwischen 5 und 6 Uhr. Wir wollen dort mit den Posaunen blasen, wollen aber dazwischen auch ohne Posaunen singen. Vielleicht auch ein paar Kurzworte machen an die Menschen, die dann stehen bleiben. Wir finden das für sehr wichtig und denken, dort wird gerade am Samstagabend noch viel Betrieb sein in der Bahnhofshalle. Ich wollte nur, dass Sie sich auch das vormerken. Und wir brauchen hier wieder viele Sänger, die mit uns gehen. 22. Dezember, 17 bis 18 Uhr. Es könnte auch sein, dass sich Gespräche ergeben mit einsamen Menschen unserer Stadt, die man dann ansprechen kann, denen man ein Glaubenszeugnis weitergeben kann. Darum bitte ich Sie, dass Sie mit uns gehen, auch wenn Sie nicht Posaune blasen können. Aber wenn Sie singen können, selbst wenn Sie das nicht können, können wir Sie noch brauchen, um vielleicht ein paar Traktate weiterzugeben. Sie brauchen den gelben Notizenzettel, dort stehen unsere Veranstaltungen über die ganze Weihnachtszeit. Nehmen Sie den bitte mit, der am Ausgang liegt, der gelbe Zettel. Auf unserem Büchertisch möchte ich noch einmal hinweisen, mit den Erklärungsbibeln, mit den Kalendern, mit den Weihnachtsplatten von Hella Heitzmann, von ihrem Konzert, die haben wir noch einmal geholt, dass ausreichend Dinge da sind. Die Rechnung des Jahres 1977 unserer Kirchengemeinde ist aufgelegt, das ist der Ordnung halber wichtig. Sie ist eine Woche lang in der Wohnung des Kirchenpflegers Steb, Sonnenbergstraße 17, jedermann zur Einsicht frei. Dann unser Opfer heute ist für einen Dienst, der mir auch sehr wichtig wurde. Der Dienst der Karmelmission, im letzten Jahrhundert auf dem Karmel gegründet von Johannes Seitz und nun ein ganz wichtiger Dienst in der Moslemwelt. Es ist noch möglich in der Moslemwelt das Evangelium zu verbreiten. Man wagt es kaum auszusprechen. Die Karmelmission hat 3000 ehrenamtliche Schriftenverteiler in den verschiedenen Moslemstaaten. Wie lange das überhaupt noch geht und was es für diese Leute ein Bekenntnis bedeutet bei dem heute fanatischen Islam, Wir wollen Sie unterstützen und heute unser Opfer für die Schriftenmission, eine ganz weite Schriften- und Radiomission im Vorderen Orient, für die im Nahen Osten, im Orient, für die Karmelmission geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.